SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. In Moskau hat man die Annexionsverträge für die Ostukraine unterzeichnet. Außerdem, wie ist die Lage in Deutschland ein Jahr nach der Bundestagswahl und wie 32 Jahre nach der Wiedervereinigung? Um beide Fragen geht es in dieser Sendung. Und Zukunftsatlas 2022. Viele Regionen in Baden-Württemberg haben die besten Wachstumschancen deutschlandweit. Zunächst nach Moskau. Die Verträge sind unterschrieben. Der russische Präsident Putin hat mit den Leitern der von Russland kontrollierten Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson den ersten formalen Schritt zum Beitritt der Regionen zur Russischen Föderation unternommen. Christina Nagel in Moskau. Im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung hat Präsident Putin eine Rede gehalten. Was war da sein wichtigster Punkt?
Es gab zwei wichtige Punkte eigentlich. Er hat natürlich noch einmal tief in die Geschichtskiste gegriffen, um zu begründen, warum und wieso dieser Beitritt jetzt eigentlich nur folgerichtig war und warum er eigentlich schon längst hätte passieren müssen. Und er hat dann in einem zweiten Schritt nochmal klargemacht, eben, dass dieser ganze Krieg, der da angezettelt worden ist, eben nicht auf das Konto von Russland geht, sondern dass der Westen daran schuld ist, allen voran die USA, die immer wieder versuchen würden, mit allen Mitteln Russland zerstören zu wollen und Russland klein halten wollten. Das waren schon sehr viele krude Thesen, die da die Runde gemacht haben. Im Endeffekt wurde aber damit klar, dass man jetzt alles, was jetzt passiert, weiterhin auch jeden Angriff auf diese Territorien, die man sich da jetzt einverleibt, eben als Angriff auf Russland verstehen wird. Und da wurde durchaus gedroht damit, dass man alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um sich dagegen zu wehren. Das schließt eben auch Atomwaffen nicht ein, wenngleich Putin nochmal gesagt hat, das erste Land, was ja überhaupt Atomwaffen eingesetzt hätte, das seien die Vereinigten Staaten gewesen. Und das sage ja eigentlich vieles.
Es heißt heute aber auch, die Unterzeichnungszeremonie sei Teil eines Prozesses, in dessen Rahmen sich Putin zu einem späteren Zeitpunkt auch an das russische Parlament wenden werde. Ist denn schon klar, wie schnell das nun alles gehen wird, wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird?
Also man geht hier davon aus, dass Mitte der Woche, der kommenden Woche alles abgeschlossen ist. Das russische Parlament muss das Ganze jetzt eben nicht nur ratifizieren, nachdem es nochmal juristisch geprüft worden ist, diese Verträge, sondern muss es auch noch in föderales Gesetz umwandeln. Das wird am Montag voraussichtlich passieren. Dann wird am Dienstag nochmal das russische Oberhaus, der Föderationsrat, diesem Gesetz zustimmen müssen. Dann unterschreibt Putin und damit ist dann der formale Akt, das Ganze ist mehr oder weniger wirklich nur eine Formalie, dann abgeschlossen und dann ist es offiziell auch russisches Territorium.
Die genauen Grenzen im Fall von Cherson und Saporischschja seien laut Kreml-Sprecher Peskow noch zu klären. So hieß es das heute. Wie deuten Sie diese Aussage?
Naja, da hat man eben viele Teile noch nicht unter Kontrolle. Da rückt zum Teil auch die ukrainische Armee noch weiter vor. Und das ist natürlich was, wo man dann gucken muss, wie kommt man dann tatsächlich weiter. Also die Leiter, die da eingesetzt worden sind und die da im Moment das Sagen im russisch kontrollierten Teil haben, die haben von sich aus schon angekündigt, dass man natürlich diese Gebiete auch noch befreien werde. Das ist ja die Lesart des Kreml, dass es da nicht um eine Besetzung, sondern um eine Befreiung geht. Aber wie es am Ende ausgeht, das muss man mal abwarten, denn militärisch ist Russland auch heute ein Stück weit unter Druck geraten. Das erklärt vielleicht auch, warum die Herren, die das unterzeichnet haben, im Kreml nicht ganz so euphorisch waren, wie man sich das vielleicht sonst hätte vorstellen wollen.
Auf dem Roten Platz wird nun die baldige Wiedervereinigung, wie es heißt, mit einem Konzert gefeiert. Trägt die Bevölkerung die Begeisterung des Kremls, auch wenn die auch etwas eingeschränkt ist, trägt die Bevölkerung die mit, genau wie bei der Annexion der Krim 2014?
Es ist schon ein ganz anderes Gefühl. Also bei der Krim-Annexion war es so, dass wirklich hier so eine Welle des Patriotismus durch das Land schwappte und wirklich viele Leute begeistert waren. Diese Begeisterung ist jetzt hier im Moment nicht zu spüren. Natürlich gibt es auf dem Roten Platz, da tritt auch jetzt gerade in diesem Moment nochmal Präsident Putin auf. Da gibt es viele Leute, die Fähnchen schwenken, da stehen. Aber es ist nicht diese Euphorie greifbar und diese Freude darüber, was da wirklich passiert. Was die meisten Menschen hier im Moment umtreibt, ist tatsächlich die Teilnahme Teilmobilisierung und die Tatsache, dass plötzlich ihre Brüder, Söhne oder Väter auch mit in diesen Krieg müssen, der hier ja immer noch offiziell Spezialoperation heißt. Und das macht den Leuten viel mehr Sorge, dass es möglicherweise jetzt nochmal zu einer weiteren Eskalation kommt, als dass man sich darüber freut, dass Russland jetzt wieder ein Stück größer geworden ist.
Live aus Moskau war das unsere Korrespondentin Christina Nagel. Und das russische Regime feiert also die völkerrechtswidrige Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete. Das Volk macht mehr oder weniger mit. Aber am selben Tag sterben bei einem russischen Angriff auf Zivilistinnen und Zivilisten im ukrainisch kontrollierten Teil des Gebietes Saporischschja mindestens 23 Menschen und mehr als 60 werden verletzt. Andrea Beer berichtet.
Der frei gewählte ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fjodorov, drückte seine Stimmung dazu im ukrainischen Fernsehen so aus. Heute veranstalten sie einen Tanz auf den Knochen. Sie bauen eine Bühne auf und feiern einige ihrer Scheinerfolge. Fjodorov befindet sich außerhalb seiner Stadt Melitopol, die im russisch besetzten Gebiet Cherson liegt. Eines der vier Gebiete, in denen die Menschen nun für immer russische Bürger seien, so der russische Präsident Wladimir Putin zu Beginn seiner Rede. Volodymyr Selenskyj saß zum Zeitpunkt von Putins Rede mit seinem nationalen Sicherheitsrat zusammen. Der ukrainische Präsident habe die Rede nicht gesehen und werde sich später dazu äußern, so ein Sprecher. Stattdessen kündigte Selenskyj nach der Sitzung an, die Ukraine werde sich um eine beschleunigte Aufnahme in die NATO bewerben. De facto sei die Ukraine bereits Mitglied der Allianz.
De facto, wir вже довели.
De facto haben wir doch bereits bewiesen, dass wir die Standards umsetzen können. Denn sie sind hier in der Ukraine real. Real auf dem Schlachtfeld. Wir vertrauen einander, wir helfen einander und schützen uns gegenseitig. Das ist de facto die Allianz. Heute beantragt die Ukraine, es de jure zu machen. In einem Prozess, der unseren Werten entspricht, unsere gesamte Gemeinschaft zu schützen. Wir machen einen entscheidenden Schritt, indem wir den Antrag der Ukraine auf eine beschleunigte NATO-Aufnahme unterschreiben. Wir wissen, dass dies möglich ist. Eine Freakshow des Kreml, so nannte Michail Podolyak den heutigen Tag schon im Vorfeld der Prozedur. Der Selenskyj-Berater twitterte, die Beitrittszeremonie habe keine rechtliche Grundlage. Man solle keine Zeit verschwenden mit einer virtuellen russischen Agenda. Das wirkliche Leben sei die ukrainische Gegenoffensive, ein Ende der Besatzung und ein Tribunal. Die Ukraine fordert schon länger ein internationales Sondertribunal, das russische Kriegsverbrechen in der Ukraine aufklären soll. Heute legte Kiew den Botschaftern von 30 Ländern einen Entwurf dazu vor. Das ukrainische Militär sprach unterdessen von einem Erfolg im Osten des Landes, im Norden des Gebiets Donetsk im Donbass. Die russischen Truppen in der Stadt Liman seien fast abschließend von der ukrainischen Armee eingekreist. Das teilte der Vertreter der östlichen Militäreinheit Serhii Cherevati mit. Zudem seien zwei Dörfer im russisch besetzten Teil von Donetsk befreit worden. Die ukrainische Post bewies unterdessen Galgenhumor. Sie erklärte den Moskauer Kreml kurzerhand zu eigenem Territorium, auf der eine Filiale eingerichtet werden solle für postalische und psychologische Dienstleistungen.
Gestern hat die Bundesregierung den Energiepreisdeckel von bis zu 200 Milliarden Euro verkündet. Heute kommt eine ähnliche Initiative von der EU, das Notfallpaket zur Entlastung der Verbraucher. Europaweit sollen übermäßige Gewinne von Stromkonzernen abgeschöpft werden. Mineralölkonzerne und andere sollen sich mit einer milliardenschweren Solidarabgabe beteiligen. Jakob Mayer berichtet aus Brüssel.
Die meisten EU-Staaten haben längst eigene Maßnahmen ergriffen, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor den Folgen der Rekordenergiepreise zu schützen. Jetzt tun sie das gemeinsam. Denn die EU befinde sich im Energiekrieg mit Russland, der auch die Industrie stark beeinträchtige, sagt Josef Sikela, der Energieminister Tschechiens, das den EU-Ratsvorsitz innehat.
We are in energy war with Russia. Which also strongly affects our industry.
Die EU-Energieministerinnen und Minister haben beschlossen, außerordentliche Gewinne von Stromerzeugern abzuschöpfen und umzuverteilen. Der Strompreis richtet sich nach dem teuersten Kraftwerk, das zur Produktion zugeschaltet wird, und das sind in der Regel Gaskraftwerke. Strom aus Windenergie oder Atomkraft wird deutlich billiger produziert, aber ebenfalls zum hohen Marktpreis verkauft. Diese Einnahmen sollen bei 180 Euro pro Megawattstunde begrenzt werden. Was darüber hinausgeht, verteilen die Staaten an Haushalte und Firmen. Außerdem sollen bestimmte Energiekonzerne eine Solidaritätsabgabe von mindestens 33% auf ihre Übergewinne zahlen. Um Strom zu sparen, müssen die Mitgliedstaaten ihren Verbrauch in Zeiten hoher Nachfrage um 5% senken. Insgesamt sollen die EU-Länder freiwillig 10% einsparen. Wie, das bleibt ihnen überlassen. Mehrere Minister machen sich außerdem dafür stark, Gas gemeinsam einzukaufen. Auch der deutsche Ressortchef Robert Habeck fordert,
dass wir die Marktmacht Europas klug einsetzen, auf den Weltmärkten klug einsetzen, koordiniert agieren und damit die Preise runterbringen.
Strittig bleibt eine EU-weite Preisobergrenze für Gas. Die verlangen 15 Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Die französische Energieministerin Agnès Pannier-Runacher fordert dazu weitergehende Pläne der EU-Kommission. Ihre spanische Kollegin Teresa Ribera wird deutlicher. Wir sind enttäuscht vom Vorschlag, eigentlich dem Nicht-Vorschlag der Kommission. Sie weiß offensichtlich, dass es um ein heikles Thema geht und hat nicht den Raum gefunden, in dem alle Mitgliedstaaten positiv reagieren können. Aber die EU-Kommission bleibt nach den Worten von Energiekommissarin Kadri Simson skeptisch. Eine Obergrenze für die Großhandelspreise für Gas ist eine legitime Option, das erfordert aber einen radikalen Eingriff in den Markt. Dafür müssen mehrere nicht verhandelbare Bedingungen erfüllt sein, bevor das greifen kann. Wir sind von Kommissionsseite bereit, einen EU-weiten Preisdeckel für Gas zu entwickeln, das zur Stromproduktion verwendet wird. Die Bundesregierung lehnt eine allgemeine Preisobergrenze für Gaseinfuhren in die EU ab, mit Hinweis auf die Versorgungssicherheit.
Was passiert, wenn dann nicht genug Gas nach Europa kommt? Und das ist meine Gegenfrage. Und die einzige Antwort, die ich immer nur höre, ist, dass dann europäisch der Mangel verteilt wird. Das halte ich aber für politisch nicht durchstehbar.
Habeck ist aber nach eigenen Worten offen für einen Preisdeckel für Gasimporte aus Russland, wenn südosteuropäische Länder dadurch keine Engpässe haben. Vor allem aber müsse die EU mit befreundeten Lieferländern wie Norwegen und den USA über die Preise verhandeln.
Krisenmodus, wohin man schaut. In Deutschland war die Ampel ja eigentlich angetreten, um alles anders zu machen als zuvor. Besser. Nicht nur die Corona-Pandemie sollte besser gemanagt werden, man wollte auch wirtschaftliche Modernisierung und Klimaschutz zusammenbringen, kurz das ganz große Rad drehen. Und dann war plötzlich Krieg und alles kam anders. Über dieses Anders wollte die Union nun unbedingt sprechen, in einer Aktuellen Stunde des Bundestages. Überschrift: Zeit für Klarheit und Führung. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
Eins vorweg, das lauteste Aufregerthema heute war nicht die Politik der Ampel. Aber mit Kritik daran ging es erstmal los. Mareike Lotte-Wulff von der CDU-CSU.
Deutschland ein Jahr nach der Bundestagswahl. Statt Klarheit und mehr Führung erleben wir nichts als öffentliche Uneinigkeit, Zögern und Zaudern.
Damit meinte sie vor allem das Zögern bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber auch in puncto Energiesicherheit warf sie insbesondere Scholz, Lindner und Habeck Uneinigkeit vor.
Meine Herren, ich muss einfach mal sagen, es gilt auch für Sie. Nur gut aussehen, das reicht nicht. Wir erwarten einfach auch Ergebnisse.
Irene Mihalic von den Grünen hat sich für die Herren in den Ring geworfen und gekontert.
Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hacken abgelaufen und dafür gesorgt, dass die Gasspeicher, die Sie uns annähernd leer hinterlassen haben, jetzt praktisch zu 100% gefüllt sind.
Jan Korte von der Linken schaute mehr auf das Soziale. Er warf der Ampel vor, dass sie nicht genug gegen die Geldsorgen der Menschen mache.
Mehr als 1 Million Menschen versorgen sich bei den Tafeln. Dort gibt es übrigens mittlerweile fast flächendeckend Aufnahmestopps, weil sie die Menschen nicht mehr versorgen können. Was sind das bitte schön nach einem Jahr, und das ist Ihre Verantwortung, für perverse Zustände in diesem Land.
Aber am lautesten gestritten wurde heute nicht über die Energiesicherheit, sondern über CDU-Chef Friedrich Merz. Obwohl er nicht persönlich anwesend war bei dieser Aktuellen Stunde, war das häufigste Thema seiner Aussage diese Woche, ukrainische Geflüchtete würden in Deutschland, Zitat, Sozialtourismus betreiben.
Ich sage Ihnen klar, das können Sie Herrn Merz ausrichten. Seine halbherzige Entschuldigung, die wird nicht akzeptiert. Denn es war eine kalkulierte Überschreitung einer Grenze.
Das ist Treibstoff für die Propagandamaschinerie von Wladimir Putin.
Dass Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz irgendwie am Wochenende offenbar zu lange in irgendeinem AfD-YouTube-Channel rumgesurft ist.
Schämen sollte er sich, was fällt ihm eigentlich ein? Noch im Frühjahr ist er in die Kriegsgebiete gefahren.
Ungarn und hat große Solidarität demonstriert. Jetzt schlägt er allen ukrainischen Geflüchteten mit diesem Wort, was übrigens der AfD sehr gut gefällt, herzlichen Glückwunsch dazu, mit voller Breitseite ins Gesicht. Was fällt Ihnen ein?
Liebe CDU, kritisieren Sie uns knüppelhart, dann müssen wir das nicht selber machen. Aber bedienen Sie nicht die Narrative rechter Antidemokraten.
Das gerade am Schluss war Jürgen Trittin von den Grünen. Er hat für die Union, die diese Aktuelle Stunde ja beantragt hatte, zusammengefasst, bei welchen Projekten der Bundesregierung die CDU-CSU nicht dagegen, sondern dafür war.
Sie haben den Antrag der Koalitionsfraktionen zur Lieferung schwerer Waffen ohne jede Änderung mitgetragen. Sie haben mit dafür gesorgt, dass 100 Milliarden Sondervermögen trotz Schuldenbremse ins Grundgesetz gekommen sind. Und was sagen Sie zum 200 Milliarden Abwehrschirm? Wir könnten mit Ihnen uns noch darauf verständigen, wie wir diesen Abwehrschirm nennen. Ich schlage vor, Peter Altmaier Gedächtnisschirm. Denn der war es, der in den letzten Jahren Deutschland in diese fürchterliche Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen gebracht hat.
Nach einer Stunde, in der es die Linke war und nicht die CDU-CSU, die der Ampel argumentativ am meisten zusetzen konnte, hatte das letzte Wort Aydan Özyurus von der SPD in ihrer Funktion als stellvertretende Bundestagspräsidentin.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann zumindest nicht sagen, dass Sie am Ende dieser wirklich intensiven Sitzungswoche hier nicht eine lebhafte Debatte geführt hätten. Gute Heimfahrt.
Die Aktuelle Stunde zur Lage in Deutschland, ein Jahr nach der Bundestagswahl. Man hätte natürlich auch über die Lage des Landes 32 Jahre nach der Wiedervereinigung diskutieren können, denn am Montag ist ja der Feiertag, der genau daran erinnert. Festgelegt wurde dieser Feiertag im Einigungsvertrag, den am 31. August 1990 der damalige DDR-Verhandlungsführer Günter Krause und der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble unterschrieben. Und mit Wolfgang Schäuble spreche ich darüber im SWR-Tagesgespräch. Herr Schäuble, die Ausarbeitung des Einigungsvertrages begann im Mai. Ende August wurde er unterzeichnet. Auch damals stand man ganz offenbar unter Zeitdruck. Wie groß war die Furcht, dass die historische Möglichkeit vorbeizieht? Wie groß der Druck, schnell zu sein?
Ja, der Druck war deswegen vor allen Dingen so groß, weil ja nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 die Menschen zu Zehntausenden jeden Tag die DDR verlassen haben. Und es musste klar sein, es kommt schnell die Vereinigung. Andernfalls wird ein Großteil der Menschen die DDR verlassen. Das war der eigentliche Druck, der die Dinge so vorangetrieben hat. Deswegen mussten wir schnell die D-Mark einführen. Und deswegen mussten wir dann schnell auch die Einigung vollziehen. Das waren die Menschen in der DDR in ihrer großen Mehrheit. Die hatten auch am 18. März bei der Volkskammerwahl ja mit einer klaren Mehrheit für einen schnellen Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland gestimmt. Deswegen alles, was immer gesagt wird, das wäre überstürzt gewesen, zu schnell. Die Bonner hätten da die einfach übernommen. Das verkennt völlig, dass die Situation damals so war. Die Treibenden waren die Menschen in der DDR, die 40 Jahre lang eingesperrt waren und die nun nicht noch einmal jahrelang warten wollten.
Nun ist ein Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland für manche in den ostdeutschen Ländern so etwas wie eine bedingungslose Kapitulation gewesen, zumindest psychologisch, sag ich mal. Wenn man wegen des Zeitdrucks nicht anders konnte, hätte man denn dann im Anschluss an den Beitritt nicht zum Beispiel eine neue verfassungsgebende Versammlung durchführen können aus ganz Deutschland, um die Ostdeutschen auch nochmal anders mitzunehmen, die nicht so gedrängt haben?
Das hat man ja sogar gemacht. Wir hatten ja dann eine gemeinsame Verfassungskommission von Bund und Ländern eingesetzt nach dem Beitritt. Aber noch einmal, das war doch nicht eine Kapitulation.
Ich sagte, dass es so von manchen empfunden wurde. Ich sage nicht, dass es so ist.
Das ist immer so. Es gibt immer welche, die empfinden es unterschiedlich. So ist der Mensch. Das ist die menschliche Freiheit. Aber die große Mehrheit hatte nur einen Wunsch, raus aus dem Eingesperrtsein, raus aus dem von Mauer und Stacheldraht begrenzten Leben und so schnell wie möglich. Und deswegen ist die friedliche Revolution entstanden und das als Kapitulation bezeichnet, was der größte Erfolg der Deutschen, der friedlichen Revolution gewesen ist. Das finde ich mit allem Respekt noch eine grobe Verzeichnung dessen, was damals wirklich gewesen ist.
Ist die Einheit für Sie endgültig vollzogen oder gibt es noch Dinge, wo Sie sagen, da kann soll, müsste man heute noch etwas tun, um die Wiedervereinigung zu einem echten guten Ende zu bringen?
Gut, die Einheit ist nie endgültig vollzogen. Und wenn man es glaubt, sie sei vollzogen, dann kommen neue Spaltungen auf. Sie wissen, Spiele zwischen dem KSC oder dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart sind immer noch Hochrisikospiele. Also die Fans vom SC Freiburg sind ja bekanntermaßen besonders friedlich, da gilt es weniger. Also die alten Spannungen, die man eigentlich auch nur noch ironisch betrachten kann, zwischen Schwaben und Badnern, irgendwo wirken sie immer noch nach. Und dann kommt Neues. Nein, was wir machen müssten, und das haben wir nicht gut gemacht, und zwar auch damals nicht die Verhandlungsführer in Bonn, sondern die Gesellschaft. Wir in der Bundesrepublik dachten eigentlich, dass sich für uns ja nichts ändert, sondern dass die DDR einfach nur beitritt. Aber in Wahrheit hat sich natürlich auch für uns alles verändert. Es war ein anderes Land, es ist eine andere Welt. Europa hat sich verändert. Wir haben es dann in der Hauptstadtdebatte ein Jahr später noch einmal an einem kleinen Teil empfunden. Und die Bereitschaft der Menschen einzusehen, dass das ein Jahrhundertereignis war, was eben auch uns betrifft. Und nicht nur die Menschen in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Die hätte größer sein können.
Und das hätte dann was bewirkt?
Dass wir den Menschen aus den neuen Bundesländern, so wie heute den Osteuropäern in der EU, mit mehr Respekt und wirklich auf gleicher Augenhöhe begegnet wären.
Das hätte dann wahrscheinlich viele Wunden vermieden, die heute noch nachwirken.
So würde ich das vermuten, ja.
Zum Tag der Deutschen Einheit, das SWR-Tagesgespräch mit Wolfgang Schäuble, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Das Schweizer Forschungs- und Beratungsunternehmen Prognos hat seinen Zukunftsatlas 2022 vorgelegt. Im Allgemeinen bestätigen sich da die alten Regeln. Süddeutschland steht besser da als der Norden und vor allem natürlich der Osten. Stefanie Geißler aus unserer Wirtschaftsredaktion, alles beim Alten also?
Jein. Also grundsätzlich ist es auch diesmal so, der Süden ist mit seinen Regionen und Metropolen auf den vordersten Rängen mit dabei. In Baden-Württemberg und in Bayern gibt's einfach eine optimale Kombination aus Industrie, Dienstleistung und auch starker Forschung und Entwicklung. Also natürlich die Universitäten, aber auch viele private Institute, Helmholtz, Max Planck oder Fraunhofer sind da angesiedelt. Insgesamt lässt sich aber feststellen, das Bild bei diesem Zukunftsatlas ist im Vergleich zu 2019, da ist der letzte erschienen, einfach bunter geworden. Das heißt, vor allem im Nordwesten sind einige Regionen nach vorne geprescht, das Emsland zum Beispiel oder Ostwestfalen-Lippe, die Grafschaft Bentheim, die haben sich mächtig ins Zeug gelegt, vermarkten sich zum Teil also gezielt als Zukunftsregion und dementsprechend ist dort auch die Wirtschaftsleistung im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gewachsen um 13,8%.
Gute Aussichten also für den Nordwesten. Über den Osten haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie sieht es da aus?
Der Osten ist nach wie vor Schlusslicht. Da gibt es einfach handfeste Zahlen, die schon eindrücklich sind. Also in 80% der Kreise in Ostdeutschland liegt der Anteil der jungen Erwachsenen bei unter 10%. Zum Vergleich, in Westdeutschland gibt es keinen einzigen Kreis, wo das so ist. Damit verbunden ist dann natürlich der Fachkräftemangel, der im Osten einfach stärker durchschlägt. Es gibt weniger Akademiker und Akademikerinnen. Es gibt aber auch dort Lichtblicke. Brandenburg profitiert natürlich von Berlin. Mittlerweile sitzt da ja auch Tesla und hat Stand jetzt 6.000 Arbeitsplätze geschaffen. Es sollen noch mehr kommen. Aber auch in der Region Spreewald und rund um Halle und Leipzig, da geht's bergauf.
Jetzt bleiben wir noch mal bei Süddeutschland und den guten Aussichten. Aber Süddeutschland ist ja nicht gleich Süddeutschland. Rheinland-Pfalz gehört für Prognos zum Beispiel gar nicht dazu. Wie sieht's mit so Regionen wie Pirmasens in der Pfalz zum Beispiel aus? Das wurde in vielen Studien bisher ja als Stadt mit besonders schlechten Zukunftsaussichten aufgeführt. Hat sich da jetzt was geändert?
Leider nein, muss man sagen. Im Gegenteil, Pirmasens ist sogar abgerutscht auf Platz 397 von insgesamt 400. Die Stadt ist ja bekanntlich hoch verschuldet. Die Bevölkerung dort nimmt leicht ab. Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt wenig Arbeitsplätze für Hochqualifizierte. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, es ergibt sich beim Blick auf die Karte von Rheinland-Pfalz eine Zweiteilung. Das heißt, da ist ein schwacher Süden, wo ja auch Pirmasens mit dazugehört, und ein stärkerer Norden, also Ahrweiler, Koblenz, Main und natürlich Mainz und Bingen, die profitieren von der Nähe zu Frankfurt am Main.
In Baden-Württemberg wird der Bodenseekreis von Prognos besonders herausgehoben. Warum das?
Ja, da gibt es eine unheimlich starke Wirtschaftsstruktur, vor allem ein starker Mittelstand. Und ganz wichtig, es werden dort überdurchschnittlich viele Unternehmen gegründet. Das heißt, die Gründungsquote, die ist da extrem hoch. Ganz ähnlich sieht es übrigens aus in der Region Heilbronn-Franken. Da sitzen neben dem Milliardenkonzern Wirth, dem Schraubenhersteller, auch viele kleinere, starke Unternehmen. In diesem Zukunftsatlas ist diese Region Heilbronn-Franken tatsächlich in die Top 10 aufgestiegen, gehört also zu den leistungsfähigsten Regionen in Deutschland. Grundsätzlich ist ja die Haupterkenntnis in dieser Studie, dass die Regionen in den vergangenen 3 Jahren erstmals mehrheitlich nach vorne geprescht sind im Verhältnis zu den Metropolen. Die Metropolen, die verlieren langsam aber sicher an Attraktivität. Sie haben sozusagen Wachstumsschmerzen. Sie werden also immer teurer von den Mieten und auch insgesamt. Es gibt kaum noch freie Gewerbeflächen, Straßen, Bahnstrecken sind oft überlastet. Das nervt nicht nur die Pendler, sondern erhöht auch die Logistikkosten für die Unternehmen.
Stefanie Geißler aus unserer Wirtschaftsredaktion zum Zukunftsatlas 2022 des Schweizer Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos.